lese aus dem 9. Kapitel, aus dem Buch Jesaja, die Verse 9 und 10. Brich laut in Jubel aus, Tochter Zion. Schrei deine Freude heraus, Tochter Jerusalem. Sieh doch, dein König, er kommt zu dir. Ins Recht gesetzt und gerettet ist er. Ohne Besitz, voll Demut und reitet auf einem Esel, ja auf einem Grautier, dem Füllen einer Eselin. Aus Ephraim rotte ich die Kampfwagen aus, die Streitrosse aus Jerusalem. Der Kriegsbogen wird zerbrochen. Er verkündet den Nationen Frieden, regiert von Meer zu Meer, vom Tigrisstrom bis zu den Enden der Erde.
Hallo zusammen, schön euch zu sehen. Ich weiß nicht, ob ihr vom gestrigen ganzen Tag genauso platt seid wie ich. Deswegen umso schöner, dass ihr heute schon wieder hier seid. Oder? Genau, ich möchte vor der Predigt ein Gebet sprechen. Guter Gott, danke, dass wir heute hier sein können. Und danke, dass der Raum heute wieder ruhig ist. Und hilf uns auch selbst, in euch zur Ruhe zu kommen und auf das zu hören, was dein Wort uns hier sagen möchte. Danke für deine Gegenwart und danke für deinen Geist. Amen. Ja, ich bin selber gerade ein bisschen müde in der Birne. Das ist auch alles ein bisschen mit heißer Nadel gestrickt. Ich muss hier mit Papier und Tablet hantieren. Es soll euch nicht stören. Genau. Ja, ihr habt den Text eben gehört. Er steht in Sacharja. Er steht nicht in Jesaja. Da haben sich aber schon andere vertan. Jesus selber hat irgendwo im Neuen Testament eine Stelle, wo er Jesaja zitiert, was aber tatsächlich in Sacharja steht. Und genau, um diese Stelle geht es auch tatsächlich heute. Ja, erstmal möchte ich ein bisschen von mir wieder erzählen. Ich bin noch ab und zu auf Facebook unterwegs, ich glaube einige von wenigen inzwischen. Und es hat sich so ergeben, ich schaue mir total gerne Pferdevideos an auf Facebook. Das kam so, einer von unseren Jungs, der hatte mal so eine Phase, der mochte total gerne Pferde. Und wenn er dann so neben mir, so auf meinem Schoß oder neben saß, wenn ich am Laptop saß, dann guckt er sich total gerne auf Facebook Pferdevideos an. Und ja, je mehr man von denen aufruft, desto mehr kommen dann natürlich auch und erscheint. Und das mochte er total gern, brachte ihn total runter und das hatte sich der Algorithmus dann halt so gemerkt und deswegen kriegte ich dann immer Pferdevideos eingespielt, wenn ich da auf Facebook war und irgendwie fand ich das gar nicht schlecht, also lieber Pferde angucken als den ganzen anderen Quatsch, der einem dann so angezeigt würde. Ja, irgendwie finde ich das selber ganz schön, ich kriege echt langsam Ahnung von Pferderassen. Und am faszinierendsten, muss ich sagen, finde ich ja diese arabischen Vollblüter. Ja, das sind ja echt Kunstprodukte, so diese Bugattis unter den Pferden. Also ich finde es total abgefahren, dass die edelsten von diesen Arabern, dass die tatsächlich eigene Werbevideos produziert kriegen. Ja, von diese Gestüte in Katar und wo auch immer in den arabischen Ländern. Die produzieren tatsächlich Videos von ihren Spitzenprodukten. Also so ein Tier kostet ja irgendwie eine siebenstellige Summe. Und dann sieht man dann das Pferd von allen Seiten in Nahaufnahmen und die Augen und die Nase und dieser Schwanenhals und dann das schimmernde Fell und dann ihr Pferd im Gegenlicht und über die Düne galoppierend mit wehender Mähne. Ja, also die bewegen sich ja auch unglaublich elegant, diese Tiere. Und dann sieht man sie auch mal so in traditioneller Zäumung mit so einer bunten Decke und orientalisch geschmückten Zaumzeug. Das sind ja schon majestätische Tiere. Warum erzähle ich euch das? Hier ist ja von einem orientalischen König die Rede. Ja, also der König kommt zurück, der wurde lang ersehnt, das Volk freut sich, das jubelt, das schreit, es ist ein triumphaler Einzug und der König reitet keinen weißen Araberhengst, sondern nun ja, einen Esel. Ein Esel ist ja echt das Gegenteil von majestätischer Eleganz. Ja, ein Esel ist ein derbes Tier, das ist einfach so. Der hat kein glänzendes Fell, der hat keine seidige Mähne. Der ist halt einfach eher struppig und grau und eher unansehnlich. Ja, eine Witzfigur. Ich muss bei Esel ja auch immer an den Esel bei Schreck denken. So dieser diese komische Figur mit der Stimme von Eddie Murphy, der ständig Quatsch macht. Ja. Ein Esel ist einfach kein Tier, mit dem man Eindruck machen kann. Es gibt keine arabischen Vollblutesel. Wer auf einem Esel daherkommt, der legt es nicht drauf an, Eindruck zu machen. Das geht einfach gar nicht. So einer kommt definitiv in friedlicher Absicht. Man kann auch auf einem Esel einfach keinen Angriff reiten. Das ist kein Streitross. Und über Esel weiß man ja auch, dass sie einfach mal gerne stehen bleiben und nicht weiterlaufen. Daher kommt so das Bild vom störrischen Esel. Und das ist aber, habe ich gelernt, ein Missverständnis. Weil wenn Esel stehen bleiben, dann machen sie das nur, weil man sie einfach grob behandelt hat. Weil Esel kommen nicht klar, wenn man sie anschreit. Die frieren dann wie ein, die wissen dann nicht weiter. Das ist eigentlich eine sympathische Eigenschaft. Ja, das heißt nämlich, wenn du auf einem Esel vorwärts kommen willst, dann musst du ihn sachte reiten. Ja, da darf man nicht drängen und nicht laut werden. Das ist kein Schlachtross. Und Esel laufen auch einfach nicht besonders schnell. Das heißt, man muss Geduld haben, wenn man einen Esel reitet, und wirklich vorsichtig sein, sonst bleibt er stehen. Ja, das ist alles das Gegenteil von einer imperialen Haltung. Ja, der hier ankommt, das ist einer voller Demut. Das ist die Haltung, die man haben muss, wenn man einen Esel reitet. So jemand bringt keinen Krieg, sondern er kommt in friedlicher Absicht. Das sieht man von Weitem. Jetzt denkt aber vielleicht auch diese Geschichte, wo einer auf dem Esel angeritten kommt, die kennen wir doch aus dem Neuen Testament. Ja, nämlich eigentlich ist das ja der Text, den man an Palmsonntag gewöhnlich liest. Matthäus 21, die Verse 1 bis 11. Ja, ich lese das mal vor, wo es da heißt. Matthäus 21, da steht, kurz vor Jerusalem kamen Jesus und seine Jünger nach Bethphage am Ölberg. Da schickte Jesus zwei seiner Jünger voraus und sagte zu ihnen, geht in das Dorf, das vor euch liegt. Dort findet ihr gleich eine Eselin angebunden, zusammen mit ihrem Jungen. Bindet sie los und bringt sie mir. Und wenn euch jemand fragt, was soll das, dann sagt, der Herr braucht sie. Dann wird ich sie euch sofort geben. So ging in Erfüllung, was Gott durch den Propheten Sacharja gesagt hat. Zitat, sagt zu der Tochter Zion, sieh doch, dein König kommt zu dir. Er ist freundlich und reitet auf einem Esel, einem jungen Esel, geboren von einer Eselin. Zitat Ende. Habt ihr erkannt? Ne? Und die Jünger gingen los und machten alles genau so, wie Jesus es ihnen aufgetragen hatte. Sie brachten die Eselin und ihr Junges herbei und legten ihre Mäntel über sie. Jesus setzte sich darauf. Die große Volksmenge breitete ihre Mäntel auf der Straße aus. Andere schnitten Palmzweige von den Bäumen ab und legten sie ebenfalls auf die Straße. Die Volksmenge, die vor Jesus herging und ihm folgte, rief unablässig, Zitat, Hosianna dem Sohn Davids, gesegnet sei, wer im Namen des Herrn kommt, Hosianna in himmlischer Höhe. Zitat Ende, das wiederum ist ein Zitat aus dem Propheten Jesaja. Und so zog Jesus in Jerusalem ein, die ganze Stadt geriet in Aufregung, die Leute fragten sich, wer ist er nur? Die Volksmenge sagte, das ist Jesus, der Prophet aus Nazareth in Galiläa. Es ist ganz klar, Jesus inszeniert sich hier bewusst als dieser König, von dem in Sacharja Kapitel 9 die Rede ist. Also dieses ganze Bild, dieser Einzug nach Jerusalem, das ist so, dieser Text konkret umgesetzt, das ist inszeniert. Jesus ist der König, der zu seinem Volk kommt. Und das Volk freut sich entsprechend. Ja, Tochter, ziehe und freue dich, haben wir eben schon gesungen. Die Engländer singen das übrigens nicht zu Weihnachten, diese Melodie, sondern zu Ostern. Und da passt ja auch hin, wie man sieht. Also die haben dann ein bisschen einen anderen Text, aber diese Melodie, der König kommt, jetzt im Advent passt das natürlich. Aber hier in dieser Szene im Neuen Testament geht es ja eher auf Karfreitag und Ostern zu. Ist eine interessante Pointe, wir werden uns noch beschäftigen. Dass Jesus, der Zimmermann aus dem galiläischen Hinterland, dass der sich hier als König inszeniert, passt ja auch. Ohne Besitz war er, wie im Text, er war voll Demut, war einer aus dem Volk, aber ein Besonderer und die Masse liegt ihm zu Füßen. Endlich ist er da, der aus dem Volk, der uns aus der Unterdrückung befreit, dachten sie, nur anders als gedacht. Einer, der in Demut kommt, aber nicht nur das. Hier bei Sacharja wird dieser König ja auch noch beschrieben als ein Gerechter und ein Helfer, heißt es bei Luther. Und ich bin da etwas gestolpert, weil die Bibel in gerechter Sprache, die ich bei euch hier zitiert habe, da heißt es ja anders. Da heißt es ja einer, der ins Recht gesetzt und gerettet wird. Das ist ja ein bisschen was anderes. Ich habe mir das mal genauer angesehen, was hier los ist, und habe festgestellt, ja, es heißt tatsächlich hier nicht Helfer, dieses Wort steht im Passiv. Da heißt tatsächlich wörtlich ins Recht gesetzt und gerettet. Das sind passiv, das ist nicht jemand, der aktiv ist, sondern jemand, an dem etwas geschehen ist. Das fand ich interessant. Dass Jesus überträgt diese Stelle auf sich selber, aber ist an der Stelle nicht der Retter, sondern er selbst ist gerettet. Der hier auftritt, nicht selber Gott. Also Gott spricht ja dann im Vers 10 selber, der davor muss also ein anderer sein, so ein König von Gottes Gnaden. Einer, der selber Recht und Rettung erfahren hat. Ich finde das interessant, dass sich Jesus hier als derjenige zeigt, der das selber erfahren hat. Der tritt hier nicht in dem Sinn auf als der Retter, sondern als einer, der das selbst erlebt hat. Er zeigt sich hier von seiner menschlichen Seite. Das ist hier die menschliche Natur von Jesus und nicht die göttliche. Und da, glaube ich, ist uns Jesus dann ganz nah. In dem Sinn können wir Jesus uns hier als einen Mitmenschen verstehen. Und in dem Sinn können wir uns diese Haltung, die er hier selber präsentiert, auch auf uns selber anwenden. Ins Recht gesetzt und gerettet sein. Gerechtigkeit und Erlösung treten im Alten Testament total oft nebeneinander und miteinander auf. Das wird oft zusammengedacht als eins. Gerechtigkeit und Erlösung, die bedingen einander. Ohne Gerechtigkeit keine Erlösung. Ich finde das spannend. Das kann man so einerseits so rein theoretisch, mathematisch begreifen irgendwie, so wie es im Römerbrief heißt, die Kosten für unsere Sünde sind bezahlt, die Bilanz ist ausgeglichen, die Schuld ist getilgt. Also Gerechtigkeit ist geschehen, der Mensch ist erlöst, ist ja auch ein biblisches Bild. Geht an der Stelle jetzt aber konkret schon deswegen nicht auf, weil dieser König, also Jesus, ja sündlos ist, wie wir wissen. Also das passt dann irgendwie nicht, dass hier Gerechtigkeit etwas ist, dass es irgendwie eine Sühne für eine Schuld gegeben hat, sondern diese Person wurde ja wieder ins Recht gesetzt, nachdem sie Unrecht erfahren hat. Das ist die Opferseite, die uns hier präsentiert wird. Das ist was, was vom Gefühl her auch leicht nachzuvollziehen ist, so dieser Zusammenhang zwischen Gerechtigkeit und Erlösung. Für Menschen, die Gewalt erfahren haben, die Opferseite. Ja, das ist enorm hilfreich zu erleben, dass sie Recht bekommen, dass sie wieder ins Recht gesetzt werden und dass Recht gesprochen wird, dass Täter zur Verantwortung gezogen werden und dass dem Opfer dadurch die Schande genommen wird und dass Recht wiederhergestellt wird. Das ist fühlbare Erlösung, was viele nachvollziehen können. So diese Wiederherstellung als Person mit aller Würde, diese wiedergewonnene Integrität, die eine Person da erfährt, ins Recht gesetzt und gerettet, gehört beides zusammen. Ist aber gleichzeitig auch irgendwie klar, dass es auf dieser Welt hier im Diesseits schwierig ist mit der vollkommenen Gerechtigkeit. Es werden ja wohl immer wieder Täter vor Gericht gestellt und verurteilt. Also hier, wir haben es ja gerade jetzt die Tage gelesen für den Monsieur Pellicot, der hat 20 Jahre gekriegt, immerhin. Aber irgendwie bleibt so ein Gefühl zurück, also jedenfalls bei mir, ja, hätten eigentlich noch ein paar mehr sein können, oder? Ja, was ist gerecht? Das ist schon eine Frage. Was ist denn zum Beispiel mit den Tätern, die schon tot waren, als alles rausgekommen ist, was sie gemacht haben? Oder was ist mit den ganzen Monsieur Pellicots, die noch gar nicht entdeckt worden sind und vielleicht auch nie entdeckt werden? So richtig gerecht ist das dann nicht. Ja, also man kann sich noch so sehr bemühen, aber in diesem Leben lässt sich einfach Gerechtigkeit nicht zu 100% erreichen. So wirklich gerecht, wirklich ins Recht gesetzt, können wir nur von einer noch höheren Instanz werden. Ja, eines Tages stehen wir alle vor einem gerechten, allwissenden Gott. An dem kommt dann echt letztendlich keiner vorbei. Auch die nicht, die es in diesem Leben geschafft haben, irgendwie an der Rechtsprechung vorbeizukommen. Spätestens dort ist dann auch für die Party over. Das ist dann echte Gerechtigkeit. Und das ist der Gott, der den König hier ins Recht gesetzt hat. Das ist die Qualität von Gerechtigkeit, von der hier die Rede ist. Ja, diese Art von Gerechtigkeit rettet und erlöst. So dieses Wissen, dass es letztlich nicht von mir selber abhängt, dass ich für Gerechtigkeit sorge. Es kann nämlich auch echt zermürbend sein. Aber hier ist eine Instanz, die dafür sorgt, dass ich letztendlich ins Recht gesetzt werde, ohne dass ich mich selber darum kümmern muss. Einfach weil Gott das so möchte, weil Gott ein gerechter Gott ist. Bei Gott und durch Gott bin ich ins Recht gesetzt und erlöst. Das fühlt sich gut an. Es drückt was von dem aus, was die Bibel Shalom nennt. Ja, diese Ganzheit, diese innerliche Unversehrtheit, dieser Frieden, wie es gewöhnlich übersetzt wird, Shalom. Dazu kommen wir gleich noch. Aber erstmal bin ich hier gedanklich nochmal gestolpert, denn Jesus tritt hier also als derjenige auf, der ins Recht gesetzt und erlöst ist, und so zieht er dann nach Jerusalem ein, als dieser triumphale König. Aber das war ja noch bevor er dann das maximale Unrecht erfahren hat. Bevor er dann zu Unrecht durch alle Instanzen gereicht wird und von einem zum anderen Mal mehr gedemütigt und gequält und gefoltert wird und am Ende dann wirklich am Kreuz landet und stirbt. Völlig zu Unrecht. Also von wegen ins Recht gesetzt. Wie muss man das verstehen? Und man fragt sich, ist der in all seiner Erlöstheit, ist er schon so weit entrückt und sich selber entfremdet, dass es ihm völlig egal ist, was hier auf der Erde mit ihm gemacht wird und dass er die Dinge einfach laufen lässt, total passiv? Kann irgendwie nicht sein. Ja, das ist ja wirklich nicht die Haltung, die wir haben. Ich ahne, dass hier bei Jesus die Lösung dieses Rätsels darin steckt, dass Jesus diesen ganzen Rest der Geschichte bis ans Kreuz genauso inszeniert hat. Also er spielt dann auch noch den leidenden Gottesknecht. Davon hat man es vor ein paar Wochen hier auch schon. Das alles ist ihm nicht einfach so passiert. Jesus war in dem allen nicht passiv, sondern ich glaube genau andersrum. Die anderen um ihn herum waren auch nur Figuren in der Geschichte, die sie nicht selber geschrieben haben, sondern die Jesus so inszeniert hat, bewusst, aktiv. Und in dieser Geschichte ist die Pointe ja die, dass diese totale Gewaltlosigkeit von Jesus, dieses scheinbare Versagen in den größten Sieg geführt hat. Nämlich dann zur Auferstehung. Jesus hat am Ende sogar den Tod besiegt. Die bösen Mächte um ihn herum konnten ihm nichts anhaben. Er hat sich am Ende sogar noch stärker erwiesen als der Tod. Mit Jesus ist der große König erschienen, der gerecht und erlöst, wie er ist, seine Herrschaft über die Welt errichtet. Jetzt ist aber auch klar, dass diese Herrschaft sich nicht auf irgendwelche geschichtlichen Ereignisse bezieht, sondern dass es sich dabei um eine Herrschaft von höherer Art handelt. Es handelt sich auch um eine, die noch im Werden ist. Jesus selbst hat gesagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Es befindet sich auf einer höheren Ebene. Und es ist mit dem Kommen von Jesus auch erst angebrochen, aber auch noch längst nicht vollendet. Mit dem Hintergrund können wir jetzt dann auch den Kontext lesen, in dem diese zwei Verse stehen. Denn bei Zacharia 9 stehen diese Verse ja nicht im luftleeren Raum, sondern die stehen innerhalb von einem längeren Text. Und abgesehen von diesen beiden Versen klingt das Kapitel Zacharia 9 ganz schön verstörend, wenn man es so einfach liest. Ich lese mal ein paar Verse, wenn ich sie hier finde. Genau, ich lese mal kurz die Verse drumherum, Auszüge daraus. Da steht zum Beispiel: Die Bewohner von Tyrus bauten ihre Stadt zu einer Festung aus, sie horteten Silber wie Staub auf der Straße und Gold wie Dreck auf den Straßen, doch der Herr wird ihnen alles wegnehmen. Er wird ihre Streitmacht auf dem Meer besiegen und die Stadt durch Feuer vernichten, Aschkelon wird es sehen und erschrecken, Gaza wird zittern vor Angst und Ekron ebenso. Und da heißt es noch weiter, der König von Gaza wird untergehen und der Thron von Aschkelon bleibt nicht bestehen. Man zuckt zusammen, wenn man sowas hier hört. Gaza, ja, oh Gott, wird untergehen. Das ist genau die Rhetorik, die wir eigentlich überhaupt nicht brauchen können. Diese Orte zu hören in diesem Kontext. Und ja, man merkt, das sind Bibeltexte, die so ganz leicht missbraucht werden können und es auch ständig werden für Gewalt. Also, und es ist eigentlich unerträglich, das zu merken. Und wir merken, also wer das, solche Texte benutzt, um mit diesem Krieg zu führen, der hat die Pointe der Bibel überhaupt nicht verstanden. Ja, es geht hier wirklich um was anderes. Es, das Ganze besteht auf einer höheren Ebene. Das hat nichts zu tun mit der Welt an sich, wie wir sie ja jetzt hier und jetzt haben und diese Städte und Länder, die wir jetzt hier haben. Es ist ein komplettes Missverständnis, solche Texte zu nehmen und sie eins zu eins auf die Landkarte von Israel-Palästina heute zu übertragen. Durch Gewalt wurde noch nie ein Konflikt gelöst. Das lässt sich ganz empirisch darstellen. Wenn Gewalt angewendet wird, erzeugt es immer nur Gegengewalt und dann geht der ganze Konflikt endlos weiter. Das erleben wir ja jetzt gerade und überall, wo gerade Konflikte aufbrechen, wo Gewalt angewendet wird, es hört einfach nicht auf, es kann nicht die Lösung sein. Und uns wird hier eine ganz andere Lösung präsentiert für Konflikte. Nämlich durch den König, der auf dem Esel angeritten kommt, in Demut, der aber aktiv ist und der aktiv Frieden bringt. Und der Friedensarbeit leistet. Das ist etwas, an das wir anschließen können. Gewaltlos sein, aktiv immer die Augenhöhe suchend und geduldig sein und demütig. Denn Jesus hat eine Herrschaft des Friedens aufgerichtet. Er hat eine Herrschaft, er hat Macht, aber eine des Friedens. Und er will ein Friedensreich aufrichten, das von Meer zu Meer reicht. Das heißt, das auch in Sacharja, auch da zuckt man irgendwie, also nicht from the river to the sea, sondern gleich von einem Meer zu dem anderen. Und das macht er aber nicht, indem die einen die anderen rausjagen, sondern es wird ein Reich sein, in dem alle zusammen nebeneinander, miteinander leben können. Das ist das Ziel, auf das Gott, auf das Jesus hinarbeiten möchte. Und das muss auch unser Ziel sein, egal wo wir sind. Da, wo wir sind. Jesus nutzt seine Herrschaft dazu, seine Macht, ein Reich des Friedens zu errichten. Macht ist ja so die Fähigkeit, die Realität zu gestalten, hat mal jemand gesagt. Und da können wir uns gerne überlegen, wo sind nur unsere ganz persönlichen Machtbereiche? Wo sind die Bereiche, wo wir selber Realität gestalten? Das können kleine und große sein. Je nachdem, wo wir sind. Wir können zu Hause, in der Familie, draußen, wo wir sind, in unserer Firma, da, wo wir Einfluss haben, das dazu benutzen, um Konflikte gewaltfrei anzugehen, einfach sachte ranzugehen, nicht mit dem Holzhammer rangehen, nicht mit dem Laster reinfahren, vorsichtig sein. Geht mir in diesem Haus so, dass ich versuche, hier nicht auf Konflikt zu fahren, sondern wirklich versuche, mit den Leuten zu sprechen. Könnt ihr euch selber überlegen, wo ihr mit Leuten sprecht, wo ihr Dinge zu tun habt. Nicht passiv alles erdulden, nicht mit dem Schlachtross reinreiten, sondern es gibt einen anderen Weg auf dem Esel. Denn wir sind alle auf dem Esel unterwegs. Esel sind unspektakulär, die sind langsam, die brauchen Geduld, die brauchen eine sanfte Hand, wenn man vorwärts kommen will. Aber Esel haben auch ihre Vorteile. Esel sind nämlich ganz schön zäh. Die sind unglaublich genügsam, die kommen mit wenig klar, die brauchen nicht viel. Esel sind übrigens auch schwindelfrei, die können ins Gebirge, wo Pferde sich nicht hintrauen. Und Esel leben auch noch länger als Pferde. Esel haben echt was für sich und wir sind alle mit Eseln unterwegs. Und das ist ein guter Weg. Amen.